Wann kommt der Impfstoff gegen das neue Coronavirus? Das ist die Frage, die uns beschäftigt, na quasi seit klar ist, dass wir es hier mit einer Pandemie zu tun haben. Und im Prinzip auch seit diesem Zeitpunkt arbeiten Forscherinnen und Forscher weltweit daran. Rund 200 Projekte hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, registriert zur Suche nach einem Impfstoff gegen einen Erreger, der jetzt noch nicht mal ein Jahr bekannt ist. In vielen Fällen sind wir bei dieser Suche schon in der Phase 3, also in der klinischen Testphase. Parallel wird in einigen Fällen auch schon die Zulassung geprüft bei der Europäischen Zulassungsbehörde EMA. Und in Russland, da ist ein Impfstoff sogar schon in der Anwendung, ohne diese eigentlich wichtige dritte Phase. Läuft also alles in Rekordzeit. Wir wollen das Ganze hier in SWR2 Impuls einmal historisch einordnen, und zwar mit dem Medizinhistoriker Professor Wolfgang Uwe Eckert. Viele Jahre war er Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin an der Uni Heidelberg. Herr Eckert, gab es denn sowas schon mal in der Geschichte der Impfstoffentwicklung?
Nein, also nicht in diesen Dimensionen. Das hat zwei Gründe. Zum einen liegt es daran, dass wir so detaillierte Vorschriften, wie Impfstoffe zu prüfen sind, wenn man sie denn korrekt prüft, noch gar nicht so lange haben, eigentlich erst seit den 60er, 70er Jahren. Zum anderen, dass die Technik und die Forschungsmöglichkeiten zur Impfstoffherstellung einfach noch nicht so weit gediehen waren. Aber es gibt vergleichbare Fälle auf jeden Fall, wo man sich intensiv bemüht hat, um Impfstoffe zu finden, etwa bei AIDS, HIV in den frühen 80er Jahren. Das hat nicht funktioniert, wie wir alle wissen, weil das Virus eine sonderbare Chimäre ist, die sich immer wieder anpasst. Es gibt vergleichbare Rushs und Runs bei den Pocken zum Beispiel und bei Polio, aber in den Dimensionen global noch dazu als Konkurrenzunternehmen, wie sich das im Moment vor unseren Augen abspielt, das ist wirklich neu historisch.
Wann ging das überhaupt los mit dem Thema Impfstoffentwicklung? Ich glaube, Versuche dazu gab es schon ziemlich früh, oder?
Ja, Versuche gab es sehr viel früher. Die Geschichte der Impfstoffentwicklung ist noch gar nicht so alt, also medizinhistorisch gesehen jung, 200 Jahre vielleicht, etwas über 200 Jahre. Es beginnt eigentlich mit einem englischen Landarzt namens Edward Jenner, der in den späten 90er Jahren des 18. Jahrhunderts zum ersten Mal Kuhpocken verimpft, weil er gemerkt hat, dass Menschen, die sich vorher mit den Kuhpocken infiziert haben, gar nicht so empfänglich sind für die Menschenpocken. Eine dramatische Krankheit, die jedes Jahr Millionen Menschen dahingerafft hat. Und dann versucht er das zu tun, 1796. Und diese Pockenimpfgeschichte, die setzt sich dann sehr schnell fort, weil sich zeigt, sie ist erfolgreich. Man kann das leicht gewinnen. Also einmal kann man die Vakzine, also aus von Wacker, die Kuh, kann man aus dem Kuhserum leicht gewinnen. Und man kann dann auch sozusagen konnte sehr schnell zeigen, dass mit dieser Impfung die Pocken beim Menschen wirklich vermieden werden können. Da beginnt das eigentlich alles. Und dann setzt sich das mit der Entwicklung der Bakteriologie und der Serumkunde und der Serumlehre am Ende des 19. Jahrhunderts dramatisch fort, sodass wir heute in der Lage sind, gegen viele, viele verschiedene Krankheiten zu impfen. Schon von Kindesbeinen an mindestens 25, 30 Impfungen, die wir sicher durchführen können. Also es ist eine sehr junge Geschichte, aber nun, wenn 200 Jahre jung sind, dann ist es eben jung.
Und aber sind sehr erfolgreiche. Also wenn man sich schon mal die Pocken anschaut, was gab es da noch für weitere Erfolge beim künftigen Erreger?
Wirkliche Erfolgsgeschichten, das sind einmal die Pocken natürlich, mit durchschlagenden Erfolgen, ausgerottet im 20. Jahrhundert, definitiv. Dann gab es natürlich die Polio, das heißt die Kinderlähmung, die nicht ganz ausgerottet werden konnte, aber doch weitestgehend eingeschränkt werden konnte. Gerade in den letzten Wochen hat die WHO verkündet, dass die Wildpocken als Pockenerreger verschwunden sind. Auch eine schreckliche Krankheit, die viele von uns gar nicht mehr in Erinnerung haben, aber die zu frühkindlichen und kindlichen und auch jungen erwachsenen Lähmungen führt. Leute mussten in eisernen Lungen den Rest ihres Lebens verbringen zum Teil. Wir impfen erfolgreich gegen die Masern, Diphtherie, Tetanus, eine unglaublich gefürchtete Krankheit. Und jüngster Erfolg, auch im Zusammenhang mit den Nobelpreisträgern, jetzt gerade für Medizin, Hepatitis C natürlich, ein dramatischer Erfolg. Die Hepatitis C-Infektion mit einem Medikament, zwar noch nicht mit einem Impfstoff, aber mit einem Medikament behandeln zu können. Das sind Erfolge, die eigentlich nur durch die moderne Virusforschung und durch die moderne Serumforschung möglich geworden sind.
Ich könnte mir vorstellen, die Geschichte hat auch Schattenseiten, wenn man sich jetzt mal anschaut, den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V. Schon am Namen merkt man, dass da sowas wie eine politische Komponente gibt, den Versuch einer Instrumentalisierung, auch vielleicht beim Versuch der USA, sich da Impfstoffe gegen Corona exklusiv schon vorab zu sichern. Gab es solche Versuche, solche Schattenseiten, politische Instrumentalisierung, das auch schon früher?
Ja, leider muss man die Geschichte auch sehr früh ansetzen. Es beginnt ein internationaler Kampf sozusagen um Impfstoffe eigentlich schon sehr früh in den späten 20er Jahren mit den Anfängen der biologischen Kriegsführung. Dann sind sicherlich anzumerken die verbrecherischen Versuche mit Impfstoffen auf dem chinesischen Festland durch japanische Besatzungstruppen, aber auch bei den Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern. Fleckfieberimpfstoffe werden da gesucht, Malaria-Impfstoffe werden gesucht. Also das sind durchaus Schattenseiten. Natürlich die Polio-Geschichte in den 50er Jahren ist auch so eine, die höchst gefährlich verlaufen ist und die auch in der Anfangsphase zumindest zu den Misserfolgen zu zählen ist zunächst mal, weil es doch zu erheblich vielen Impfzwischenfällen gekommen ist und die amerikanische FDA, die Food and Drug Administration, eigentlich die Versuche an den Impfstoffen zunächst verboten hat. Deswegen, und dann mussten die amerikanischen Forscher, Salk vor allen Dingen, musste dann in die USA ausweichen und mussten dort Versuche anstellen lassen, in die Sowjetunion vielmehr ausweichen. Dann sind an Millionen Menschen in der Sowjetunion Impfstoffversuche durchgeführt worden und danach konnte der einfache Schluckimpfungsstoff erst eingesetzt werden. Also auch eine sehr problematische Geschichte. Manche sind auch gar nicht erfolgreich verlaufen, diese Versuche, Impfstoffe herzustellen, wie etwa bei der Syphilis, die dann immer wieder zu Fehlschlägen geführt hat. Und auch bei der Tuberkulose sind wir nicht wirklich zu einem Impfstoff gekommen, der nachhaltig wirksam war. Also eine Geschichte mit vielen, vielen Erfolgen, aber auch mit vielen Schattenseiten. Man darf aber dabei den Erfolg der Impfung nicht unterstellen. Er dominiert immer noch diese Schwierigkeiten.
Also eine 200-jährige, recht erfolgreiche Geschichte im Groben. Was lässt sich lernen aus der Geschichte der Impfstoffentwicklung für unsere aktuelle Situation, für die Suche nach dem Corona-Impfstoff?
Naja, ich denke, es lässt sich viel lernen. Denn die Geschichte der Impfstoffentwicklung war auch mit ihren Fehlschlägen und ihren Missgriffen auch verbunden mit einer Entwicklung von ethischen Richtlinien und von medizinisch-klinischen Richtlinien, wie solche Impfstoffe zu entwickeln sind. Und wenn man das mal subsumiert, dann kann man sagen, zu lernen ist, dass die Suche nach Impfstoffen Sorgfalt erfordert, Geduld, die Einhaltung ethischer Standards und die internationale Kooperation, und zwar nicht die internationale Konkurrenz. Und all diese Probleme sehen wir geballt in der momentanen Situation der hektischen Suche nach einem Impfstoff gegen Covid-19.
Der Medizinhistoriker Professor Wolfgang-Uwe Eckardt in SWR2 Impuls haben wir gesprochen über die Geschichte der Impfstoffentwicklung. Herr Eckardt, danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch.